Den Titel für unseren heutigen Vortrag habe ich aufgeschrieben mit Kleshas, das, was uns trennt. Das letzte Mal hatten wir das Thema die Buddha-Natur, unsere grundlegende Gesundheit. Aus dem Wissen um unsere Buddha-Natur, also dass wir in unserem Innersten Buddha sind, dass es eigentlich keinen Grund gibt, irgendetwas tun zu müssen, weil schon alles da ist. Manche Zen-Meister formulieren das so, dass sie sagen, ich kann überhaupt nichts unterrichten, weil es gibt nichts, was man irgendjemandem hinzufügen kann, weil ja schon alles da ist. Unsere Alltagserfahrung ist oft gegengesetzt. Es stellt sich die Frage, warum erleben wir so viele Leidenszustände? Warum manifestiert sich nicht einfach unsere Buddha-Natur im Alltag, wenn die ja doch da ist? Die Antwort für dieses Phänomen, dass wir offensichtlich im Alltag unsere Buddha-Natur nicht in der Weise manifestieren, wie wir uns das wünschen, ist das Konzept der Kleshas oder auf Pali Kilesha. Für den Begriff gibt es verschiedene Übersetzungen. Eine Übersetzung ist Trübungen oder Verdunkelungen. Das sind genau die Phänomene, die unsere eigene Buddha-Natur verdunkeln oder trüben, beziehungsweise die wie eine dichte Nebelschicht um unsere Buddha-Natur drumherum gepackt sind und es offensichtlich uns im Alltag nicht so einfach machen, einerseits Kontakt zu unserer Buddha-Natur zu haben, andererseits unser innerstes Potenzial im Alltag auch auszudrücken. Es gibt jetzt verschiedene Aufzählungen von diesen Trübungen. Die klassische Aufzählung ist ein Dreierschritt. Diese drei Aspekte, die überall vorkommen, ist einmal die Verwirrung, ist einmal die Gier und ist einmal die Ablehnung. Auf Pali wird dieser Dreierschritt Mula genannt und das heißt die Wurzeln oder die unheilsamen Wurzeln. Ich habe hier zur Illustration einen Tanker mitgebracht. Da seht ihr das Rad des Leidens oder auf Pali Samsara. Ihr seht einmal eine Figur, die dieses Rad des Leidens hält und das ist Mara. In der Radnabe des Rades sind drei Tiere abgebildet. Diese drei Tiere sind einmal eine Schlange, einmal ein Hahn und einmal ein Schwein. Die laufen permanent so im Kreis. Das eine Viech versucht, das andere zu jagen. So sind sie permanent in Bewegung. Die Schlange steht für Hass, für die Ablehnung. Der Hahn steht für die Gier und das Schwein steht für die Verwirrung. Wir haben hier eine bildliche Darstellung dieser drei unheilsamen Wurzeln. Ihr seht hier fünf Totenköpfe. Diese fünf Totenköpfe sind nichts anderes als das Symbol für die fünf Trübungen. Diese drei Trübungen werden durch den Neid und durch die Arroganz ergänzt. Das sind diese fünf Totenköpfe hier. Es gibt jetzt Darstellungen von Bodhisattvas, die haben auch eine Krone auf. Die haben fünf Edelsteine und diese fünf Edelsteine stehen für die verwandelten Trübungen, für die Weisheit. Und was man bei diesem Rad des Leidens noch sehen kann, ist, es gibt sechs Bereiche. Der obere Bereich ist der Bereich der Götter und auch da gibt es wieder eine Zuordnung zu diesen Trübungen. Die Götter stehen für Arroganz. Arroganz in dem Sinne, dass man sich so gut fühlt, dass man vergisst, spirituell noch zu praktizieren, weil man glaubt, man hat ja sowieso schon alles erreicht. Diese sechs Bereiche werden von manchen Lehrern als psychische Erlebensweisen beschrieben. Also das sind sechs psychische Erlebensweisen, in denen wir uns täglich von einem dieser Bereiche in den nächsten bewegen. Manche, so kann man unser psychisches Erleben auch nach diesen sechs Bereichen einordnen. Der Bereich der Götter ist, wenn wir vollkommen zufrieden sind. Die Gefahr ist, dass wir nichts mehr für unsere eigene spirituelle Praxis tun. Der Gottesbegriff, also Deva auf Sanskrit, die Lichtgestalt heißt das eigentlich wörtlich übersetzt, ist auch nur zeitlich bedingt. Die sind nur einige Zeit in diesem Zustand und wissen auch, und es gibt in ihnen, gibt es ein inneres Wissen, dass dieser Zustand auch vergänglich ist und das macht sie traurig. Der zweite Bereich, der unmittelbar an die Götter anschließt, das ist auf der linken Seite, das sind die, auf Sanskrit heißen sie Asura. Die deutsche Übersetzung ist Halbgötter. Einer meiner Lehrer hat diesen Begriff umschrieben mit Börsianern. Leute, die an der Börse arbeiten, die eigentlich sehr, sehr viel Geld haben, aber so neidgefüllt sind, so innerlich getrieben sind, dass sie eigentlich noch und noch mehr haben wollen, obwohl es ihnen eigentlich schon gut geht. Auf der rechten Seite, angrenzend zu den Göttern, gibt es den Bereich der Menschen. Dieser Bereich ist dadurch gekennzeichnet, dass alle verschiedenen Trübungen gut gemischt sind. Der ist also nicht einen dieser Trübungen maßgeblich zugeordnet. Unterhalb der Menschen, weiß ich jetzt nicht mal ganz genau, auf welcher Seite das ist, kommt entweder der Tierbereich oder der Bereich der hungrigen Geister. Beginnen wir vielleicht mit den Tieren. Die Tiere werden beschrieben als triebhaft gesteuert. Diesen Aspekt ist die Verwirrung zugeordnet. Auch da gibt es bestimmt in unserem eigenen Erleben Phasen, in denen wir halt triebhaft unterwegs sind und in denen unser Frontalhirn eher runtergefahren ist. Der nächste Aspekt sind die hungrigen Geister, Pretas auf Sanskrit. Die haben einen dicken Bauch und haben einen nadelöhrgroßen Mund. Immer wenn sie irgendwas in den Mund bekommen, brennt es. Sie leben permanent in einem geistigen Zustand, dass sie verhungern und dass sie in ihren großen Magen nicht genug reinkriegen. Und das ist für uns Menschen der Zustand oder das Gefühl, dass wir einfach nicht genug haben. Obwohl wir eigentlich schon genug haben, aber dieses innere Gefühl, irgendwas fehlt uns. Das ist mit diesen hungrigen Geistern gemeint. Der sechste Bereich ist der Bereich der Hölle. Der wird traditionell unterschieden in 18 verschiedene Höllen. Eigentlich die Ablehnung der Hölle zugeordnet. Und zwar die Steigerungsform von Ablehnung ist der Hass. Das heißt, Dinge aus Wut und aus Ärger tun. Das ist Hölle. Im Alltag kennen wir ja einen ähnlichen Zustand. Also wenn wir uns ärgern, wenn wir total wütend sind, dann brodelt das sozusagen auch in uns. Das ist mit einem Höllenzustand gemeint. Und wenn man aus diesem Höllenzustand heraus agiert, kann man sehr, sehr viel zerstören. Das ist jetzt die psychologische Deutung. Viele meiner Lehrer haben es psychologisch gedeutet, haben es als eine Verbildlichung von inneren Zuständen, durch die wir täglich immer wieder hin und her wandern, als Möglichkeit, uns bewusst zu sein, in welcher Trübung oder welche Trübung hat uns momentan im Griff. Die Technik dazu besteht einfach, diese Trübung, also eines dieser fünf Aspekte, im Alltag wahrzunehmen und dann bewusst daraus auszusteigen. Das ist eine Achtsamkeitsmethode, genau. Das ist nichts anderes als Achtsamkeit. Nur im MBSR-Ansatz wird es nicht so differenziert dargestellt, sondern da wird es halt sehr allgemein dargestellt. Aber das ist zugrunde liegende Theorie. Das schult so ein bisschen die Wahrnehmungsfähigkeit als auch die Wachheit. Differenziert wahrzunehmen und auch benennen zu können, in welcher Art von Zustand befinde ich mich momentan. Das ist die Übung. Wenn man das weiß, in welchem Zustand man sich befindet, dann kann man natürlich sich überlegen, okay, und was mache ich jetzt? Was kann ich tun, um aus diesem Zustand rauszukommen oder diesen Zustand zu verändern? So kann man mit Hilfe von Achtsamkeit arbeiten. Für jeden dieser Zustände gibt es ein sogenanntes Gegengift, Handlungen, wo wir bewusst aus diesem Zustand oder diesen Zustand verändern können. In diesen fünf Zuständen gibt es nochmal eine Hierarchie. Die Hierarchie besteht darin, dass die Wurzel all dieser fünf Zustände bzw. der vier Zustände liegt in der Verwirrung. Das ist der Kern dessen, aus dem die alle anderen Trübungen entstehen. Die Verwirrung ist so definiert, das ist unsere Illusion, dass wir getrennt sind vom Rest der Welt. Das meint Verwirrung. Deswegen ist das Hauptmittel im Buddhismus die Einsicht. Es ist nicht die Beruhigung, also innere Ruhe herzustellen, sondern innere Ruhe herzustellen ist ein Mittel, um Einsicht zu entwickeln. Und Einsicht meint, oder Weisheit, Panya oder Prajna auf Sanskrit, meint, dass wir erfahren, dass wir nicht getrennt sind vom Rest der Welt. Und damit ist die Verwirrung aufgehoben. Und wenn die Verwirrung aufgehoben ist, dann ist die Gier aufgehoben, die Ablehnung aufgehoben, der Neid und die Arroganz aufgehoben. Das heißt, wir sind dann nicht mehr gierig auf Dinge, weil wir ja erleben, dass wir Teil aller Dinge sind. Und dann brauchen wir nicht mehr gierig, Dinge besitzen zu müssen. Wir sind nicht mehr ablehnend, weil wir nicht das Gefühl haben, getrennt sind und gegen Dinge kämpfen müssen, sondern wir können die Dinge annehmen, wie sie auftauchen. Wir sind niemanden mehr neidisch, weil wir innere Freude und Mitfreude entwickelt haben. Das heißt, wir können es genießen, wenn es anderen Menschen gut geht. Wir sind nicht mehr arrogant. Das heißt, wir brauchen uns selbst nicht überhöhen auf Kosten von anderen, sondern da wir Teil von allen sind. Die Theorie ist, glaube ich, sehr einfach. Die Herausforderung liegt in der Umsetzung. Schritt 1, wahrnehmen, in welchem Störgefühl befinde ich mich momentan. Schritt 2, ein Gegenmittel zu benutzen und das dann zu stabilisieren. Das ist so die alltägliche Praxis. Und wie der Buddha jetzt darauf gekommen ist, dass es sozusagen keinen in sich abgeschlossenen, also Wesenskern gibt oder psychologisch genannt Persönlichkeit, hat er eigentlich durch Untersuchung festgestellt. Das heißt, durch die Erfahrung. Dieser Aspekt, dass es also nichts Getrenntes gibt oder keinen vom Rest der Welt getrennten Wesenskern gibt, knüpft an eine indische Diskussion an. Zu der Zeit vom Buddha gab es den Vorläufer des Hinduismus, also Brahmaismus. Die gehen von einem feststehenden Selbst aus. Da gab es dann sehr, sehr viele unterschiedliche philosophische Standpunkte dazu. Der Buddha hat den Standpunkt vertreten, wenn ich meine eigene Erfahrung untersuche, dann finde ich nichts, was fix ist, was feststehend ist. Der hat die eigene Erfahrung in 5 unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Also es gibt 5 verschiedene Aspekte meiner Erfahrung. Es gibt einmal den Aspekt der Form, Gegenstände, die Dinge, die ich anfassen kann. Und wenn ich die betrachte, dann hat das zwar auf den ersten Anblick hat das etwas Permanentes. Wenn ich es aber lang genug betrachte, also Jahre warte, dann weiß ich, dass selbst Gegenstände sich verändern. Das heißt, unsere gegenständliche Welt verändert sich. Bei der Natur kann man das super wahrnehmen, aber auch alle anderen Dinge verändern sich. Und natürlich auch unser eigener Körper verändert sich. Wenn wir die gegenständliche Welt betrachten oder untersuchen, dann finden wir nichts Feststehendes, sondern dass sich Dinge verändern. Im unterschiedlichen Tempo, aber trotzdem, die Veränderung ist da. Der zweite Aspekt, den er untersucht hat, war, das nannte er Wahrnehmung.
Skandhas sind diese 5 Bereiche.
Genau, das nannte er Skandhas. Skanda ist der Sanskrit-Begriff für den Pali-Begriff Kanda. Kanda heißt Anhäufung. Ich habe es übersetzt mit Daseinsbereiche. Hier ist eigentlich damit gemeint, ursprünglich ein Einteilungsschema von unserer eigenen Erfahrung. Dieser erste Bereich, die Form, ist die gegenständliche Welt. Diese anderen 4 Bereiche sind psychische Aspekte davon. Ein psychischer Aspekt ist Sanya, das ist die Wahrnehmung. Das ist unsere Einordnung von dem, was wir erfahren, in Begriffe. Wenn ich irgendeinen Gegenstand sehe, dann funktioniert mein Gehirn in der Weise, dass ich diesem Gegenstand sofort einen Begriff anhefte. Also ich schaue raus und sehe, aha, da ist ein bunter Haufen und sofort kommt bei mir der Begriff Auto. Dann schaue ich weiter, da ist ein roter Haufen, ah, wieder Auto. Dann schaue ich weiter, dann ist da ein grüner Haufen, ah, Hecke. So funktioniert offensichtlich unser Verstand oder unser Geist, dass wir das, was wir wahrnehmen, Begriffe zuordnen und aus diesen Begriffen können wir ganze Begriffssysteme kreieren. Das ist mit Sanya gemeint, also mit Wahrnehmung gemeint. Und dann kommt ein anderer interessanter Begriff, da gibt es auch nicht wirklich eine gute deutsche Übersetzung. Der Pali-Begriff ist Vedana. Vedana meint unsere spontane Reaktion auf das, was wir momentan erleben. Und zwar gibt es 3 Erlebensvarianten davon. Einmal positiv, wir haben sozusagen eine positive Reaktion auf etwas. Oder wir haben eine negative Reaktion, also Aversion, wir wollen etwas nicht. Oder neutral. Diese Reaktion ist automatisch. Heute würde man wahrscheinlich sagen, das ist so eine Reaktion vom Mandelkern, von der Amygdala produziert wird. Unbewusste Reaktion unseres Geistes. Das ist ein Automatismus, den können wir auch nicht abstellen. Das ist bei jedem so. Also auch bei sehr erwachten Menschen ist diese Reaktion, dass etwas sich angenehm fühlt oder etwas als unangenehm wahrgenommen wird oder neutral ist, die ist da. Der entscheidende Punkt ist, wie es jetzt in diesem Bereich weitergeht. Hier setzt unsere Möglichkeit ein, zu intervenieren bzw. etwas anders zu machen. Dieser 4. Bereich oder 3. psychische Bereich sind die Geistesfaktoren, Sankhara auf Pali. Das ist eine Liste von 50 verschiedenen Faktoren im Abhidhamma, also der buddhistischen Psychologie. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, das sind alles mehr oder weniger emotional-kognitive Reaktionen. Ich lese mal ein paar Beispiele vor, da wird das vielleicht ein bisschen klarer, was damit gemeint ist. Zum Beispiel Wille, Sammlung, Aufmerken, Tatkraft, Interesse, Absicht, Vertrauen, Achtsamkeit gehört da zum Beispiel auch rein. Gierlosigkeit, Hasslosigkeit, Gewissenlosigkeit, Verblendung, Neid, Hass, Geiz, Gewissenunruhe, Gier, Dünkel, Starrheit, Mattheit, Zweifelsucht. Das sind Faktoren, die aus dieser spontanen Reaktion angenehm oder unangenehm entstehen, und zwar durch unsere kognitive Verarbeitung dieses Erlebnisses. Der fünfte Punkt ist Vinaya, Bewusstsein. Das heißt, ich kann mir alle diese unterschiedlichen Aspekte bewusst sein und des gesamten Prozesses bewusst sein. Diese Geistesfaktoren kann ich beeinflussen, indem ich bei Vedana, also dort nicht angenehmes Gefühl sich entwickeln lassen zur Gier oder ein unangenehmes Gefühl zu Ablehnung, sondern ich kann es dadurch unterbrechen, dass ich einfach nur diese spontane Reaktion wahrnehme und in der Wahrnehmung bleibe und nicht mehr draus mache. Das ist der Unterschied. Und die Essenz im MBSR bzw. in der Stoppübung. Ja, also hier könnte man auch sagen, die Geistesfaktoren sind eine Variante von unheilsamen Gewohnheitsmustern. So wie wir auf diese spontane Reaktion angenehm oder unangenehm gewohnheitsmäßig reagieren. Und die Stoppübung im MBSR setzt genau da an, das zu unterbrechen bzw. wahrzunehmen, wann ein bestimmtes Gewohnheitsmuster anfängt und in dem Augenblick zu unterbrechen und daraus auszusteigen.
Genau. Steht da nicht alles mit, was unterdrückt? Ständig zum Beispiel die Wut unterdrückt?
Die Gefahr besteht natürlich, wobei Wut als Prozess wahrgenommen wird. Und der erste Aspekt ist ja erstmal nur eine unangenehme Reaktion. Also etwas fühlt sich unangenehm an oder etwas läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Da ist es noch keine Wut. Wenn ich es in dem Augenblick wahrnehme, dass es einfach das Vedana-Gefühl unangenehm da ist, dann brauche ich nichts unterdrücken. Dann nehme ich das einfach nur wahr und denke mir, okay, blöd gelaufen, gut, kann ich so annehmen und mache ich was anderes. Die Wut entsteht erst im Nachhinein. Und zwar, da ist also ein unangenehmes Reaktion, Vedana, und dann kommen sozusagen kognitive Prozesse dazu, wie, aha, das hat er jetzt schon wieder gemacht, ja, und der macht es aber immer auf die gleiche Weise, um mich zu ärgern, ja, und der hat da bestimmt einen Plan dahinter, und so entsteht durch unseren eigenen kognitiven Prozess erst das Phänomen, was wir Wut nennen. Wenn wir die Wut wahrnehmen als Wut, haben wir immer noch die Möglichkeit auszusteigen. Das heißt, auch hier müssen wir sie nicht unterdrücken, sondern aussteigen bedeutet, ich nehme die Wut wahr, wie sie ist, und kippe aber nicht noch mehr Öl hinein. Und dadurch, dass ich nicht noch mehr Öl hineinkippe oder etwas tue, um mich selbst wieder zu beruhigen, wird die Wut kleiner. Das heißt, wir müssen nichts unterdrücken. Die Idee im Buddhismus ist, wahrnehmen und die Dinge oder das Phänomen da sein lassen, wie es ist, aber nichts damit tun zu müssen. Und das ist was anderes als unterdrücken. Es gibt jetzt einen Text vom Buddha, wo er gefragt wurde, wie entsteht denn nun die Vorstellung einer Persönlichkeit? Den Text findet ihr auch im Buch. Und zwar ist das Mahapunyama Sutta, Seite 89 bis 96. Die Antwort des Buddha werde ich jetzt mal gekürzt vorlesen. Ein in heiligen Dingen unbelehrter weltlicher Mensch, der die Edlen nicht wertschätzt, den Dharma nicht kennt oder versteht, betrachtet Form als Ich. Also betrachtet seinen eigenen Körper als das bin ich und haftet deswegen an und produziert Leid. Oder er betrachtet das Gefühl, also Vedana, diese spontane Reaktion, als ich. Ich mag das nicht und identifiziere mich mit diesem Phänomen. Oder er betrachtet die Wahrnehmung als ich, also meine Meinung, die muss ich verteidigen, weil das ist ja immerhin meine Meinung. Oder ich habe recht. Geht es auch wieder um eigene Meinung und man projiziert sein ganzes Selbstwertgefühl in diese bestimmte Meinung und versucht, die dann zu verteidigen. Oder er betrachtet die Geistesfaktoren als ich, meine Wut. Ja, ich bin wütend und das ist meine Wut und ich muss jetzt meine Wut unbedingt ausdrücken, weil das bin ich. Also auch hier finden wir diese Identifikation mit dem Phänomen eines Gefühls oder eines Geistesfaktors, der Wut. Oder die fünfte Anhaftungsgruppe ist das Bewusstsein, also der Aspekt in unserer Wahrnehmung, der die eigenen Prozesse wahrnimmt, ist mein Ich. Das bin ich. Und das ist so ein bisschen wie beim Kino. Es sind 25 Bilder pro Sekunde, werden also durch den Projektor durchgedreht und das erzeugt auf der Leinwand eine bewegende Figur, also Bewegung. und niemand sieht diese 25 Bilder. Das ist unser Wahrnehmungsapparat ist einfach so gebaut, dass wir halt das nicht sehen, sondern wir sehen das dann als Fluss. Und so ähnlich ist das mit unserem Ich. Wir können uns permanent einreden, dass wir ein Ich haben. Und wenn wir das schnell genug machen, entsteht in uns die Illusion, dass da etwas Stabiles ist. Wenn wir aber genau hinschauen, dann sehen wir, dass selbst wenn wir uns einreden, wir haben das und das Ich oder wir sind die und die Persönlichkeit, ist es jedes Mal ein momentaner Herstellungsprozess. Und das ist auch das, was die westliche Psychologie heute behauptet. Unser Selbstverständnis ist nichts anderes, als was permanent in unserem Gehirn immer wieder vorgesagt wird oder was wir uns selbst vorsagen und durch die Wiederholung entsteht das Gefühl von Permanenz. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir nichts anderes als Prozess. Wenn wir unser eigenes Erleben untersuchen, finden wir nichts Beständiges darin, sondern wir finden nur Prozesse. Diese Idee, dass alles ein Prozess ist, selbst unser Bewusstsein ist ein Prozess, weil es ja jedes Mal neu entsteht. Wenn ich was wahrnehme, brauche ich ja einen Wahrnehmungsgegenstand und durch die Berührung mit meinem Wahrnehmungsorgan entsteht der momentane Bewusstseinseindruck. Wenn ich dann woanders hinschaue, funktioniert der gleiche Prozess und es entsteht halt ein neuer Bewusstseinseindruck. Und so gibt es eine unendliche Reihe von unterschiedlichen Bewusstseinseindrücken, die sich in ganz schneller Reihenfolge abwechseln oder aneinander gereiht sind, ja, wobei die vorhergehenden Eindrücke die nachfolgenden Eindrücke beeinflussen. Es ist nichts anderes als ein stetig sich bewegender Prozess. Und die Idee des Prozesses, dass alles vergänglich ist, dafür ist der Pali-Begriff Anicca. Das ist im Buddhismus einer der wichtigsten Begriffe, wenn es darum geht, was unsere Realität ausmacht. Alles verändert sich. Es gibt nichts Feststehendes. Weil es nichts Feststehendes gibt, macht es auch keinen Sinn, an Dingen anzuhaften. Also wie wenn jemand versucht, Wasser festzuhalten. Es funktioniert nicht, weil Wasser ist fließend und ich kann immer wieder reingreifen und versuche es festzuhalten, aber irgendwann bin ich ziemlich frustriert. Und so ist es mit unseren ganzen Erfahrungen, mit allen Dingen, die wir wahrnehmen, die wir erfahren, ist genau das Gleiche, dass wir die Dinge, weil sie sich ja alle verändern, nicht festhalten können. Weil wir es aber immer wieder versuchen, Dinge festzuhalten, entsteht Leid. Als Abschluss habe ich einen Vers mitgebracht. Körperlichen Formen gleichen der Gischt auf dem Meer, die Gefühle den Blasen auf dem Wasser, die Wahrnehmung einer Fata Morgana, die Geistesfaktoren sind wie kernlose Bananenbäume und das Bewusstsein gleicht der Vorführung eines Magiers. Das ist aus dem Pali-Kanon, Samyutta Nikaya 22.95. Alle Phänomene, die wir wahrnehmen können, sind sich verändernde Phänomene. Wir finden nirgends etwas Fixes, etwas Feststehendes.